Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, Migration und Flucht prägen seit Urzeiten die menschliche Existenz. Das findet seinen Niederschlag auch in der Bibel. Bereits die ersten Menschen verlieren infolge ihrer Auflehnung gegen Gott ihre Heimat und müssen den Garten Eden verlassen. Seitdem wiederholt sich Heimatverlust durch die Jahrtausende. Mal getrieben von Abenteuerlust und Entdeckerdrang, meist aber aus der Not heraus brechen Menschen millionenfach auf und fliehen vor Krieg, Vertreibung, der wirtschaftlichen oder politischen Lage oder Hunger. Davon handelt auch unser heutiger Text aus dem Buch Rut. Er gehört in die Zeit kurz vor Einführung des Königtums in Israel. Es ist die Zeit der sogenannten Richter. Diese sprechen als von Gott besonders berufene und begabte Frauen und Männer Recht und leiten das Volk. Israel steht in dieser Zeit vielfach unter Druck, von außen durch Feinde, und es ist geneigt, sich den Gewohnheiten und Götzen der Völker Kanaans anzupassen. Und es verübt teils unvorstellbare Grausamkeiten und Willkür im eigenen Land. Der Schlussvers des Richterbuches fasst dies in die Worte: In jenen Tagen gab es keinen König in Israel, jeder tat, was in seinen Augen recht war. Hieran nun schließt sich unser Predigttext unmittelbar an. Es ist ein langer Text, deshalb möchte ich die Gemeinde bitten, sitzen zu bleiben. Ich lese in Auszügen das Kapitel 1 aus dem Buch Rut nach der Einheitsübersetzung. Zu der Zeit, als die Richter regierten, kam eine Hungersnot über das Land. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus Bethlehem in Juda fort, um sich als Fremder im Grünland Moabs niederzulassen. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau Naomi und seine Söhne hießen Machlon und Kiljon. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Als sie im Grünland Moabs ankamen, blieben sie dort. Elimelech, der Mann Naomis, starb, und sie blieb mit ihren beiden Söhnen zurück. Diese nahmen sich moabitische Frauen, Orpa und Ruth, und so wohnten sie dort etwa 10 Jahre lang. Dann starben auch Machlon und Kiljon, und Naomi blieb allein, ohne ihren Mann und ohne ihre beiden Söhne. Da brach sie mit ihren Schwiegertöchtern auf, um aus dem Grünland Moabs heimzukehren, denn sie hatte dort gehört, der Herr habe sich seines Volkes angenommen und ihm Brot gegeben. Als sie nun auf dem Heimweg in das Land Juda waren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Kehrt doch beide heim zu euren Müttern. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr sie den Toten und mir erwiesen habt. Der Herr lasse jede von euch Geborgenheit finden bei einem Gatten. Damit küsste sie die beiden zum Abschied. Doch Orpa und Ruth begannen laut zu weinen und sagten zu ihr: Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Naomi sagte: Kehrt doch um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir ziehen? Mir täte es bitter leid um euch, denn mich hat die Hand des Herrn getroffen. Da weinten sie noch lauter. Doch dann gab Orpa ihrer Schwiegermutter den Abschiedskuss, während Ruth nicht von ihr ließ. Naomi sagte: Du siehst, deine Schwägerin kehrt heim zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Folge ihr doch. Ruth antwortete: Dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Da will ich begraben sein. Der Herr soll mir dies und das antun, nur der Tod wird mich von dir scheiden. Als sie sah, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, redete sie nicht länger auf sie ein. So zogen sie miteinander bis Bethlehem. Als sie in Bethlehem ankamen, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Die Frauen sagten: Ist das nicht Naomi? Doch sie erwiderte: Nennt mich nicht mehr Naomi, sondern Mara, denn viel Bitteres hat der Allmächtige mir getan. Reich bin ich ausgezogen, aber mit leeren Händen hat der Herr mich heimkehren lassen. Warum nennt ihr mich noch Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mir Schlimmes angetan hat? So kehrte Naomi mit Ruth, ihrer moabitischen Schwiegertochter, aus dem Grünland Moabs heim. Lieber Vater, und nun bitte ich dich, dass du uns dein Wort öffnest, dass wir verstehen, was du zu jedem von uns zu sagen hast. Amen. Liebe Gemeinde, Hungersnöte spielten in der Geschichte Israels immer wieder eine Rolle. Das liegt einerseits an den geografischen Verhältnissen. Abgesehen vom Jordan, der sich aus dem Hermongebirge im Norden des Landes speist, hat das Land nur wenige Flüsse. Bleibt der Regen länger aus, sind die Wasserreserven bald erschöpft. Doch galten Hungersnöte zum Teil auch als Strafe Gottes für Israels Ungehorsam. Ob die Hungersnot, von der hier berichtet wird, als solch eine Strafe gesehen wurde, bleibt offen. Aber selbst in solchen Nöten stellt Gott Weichen für die Welt- und Heilsgeschichte. So zieht Abraham in einer Hungersnot von Kanaan nach Ägypten und bringt von dort die Sklavin Hagar mit, die spätere Mutter Ismaels. Und in einer Hungersnot kommen Josefs Vater und seine Brüder später nach Ägypten. Auch in dieser Hungersnot im Buch Ruth wirkt Gott entscheidend. Wir wollen das unter drei Überschriften bedenken. Erstens die Macht des Leides, zweitens die Wirkung des Vorbildes und drittens die Folgen der Güte. Dabei kann ich aber nur einige Linien aufzeigen. Um die Tiefe zu erfassen, empfiehlt es sich, das gesamte Buch Ruth im Zusammenhang zu lesen. Das Erste, die Macht des Leides. Die Hungersnot verwandelt Bethlehem, was eigentlich Haus des Brotes bedeutet, in einen Ort des Todes. Elimelech und Naomi wollen mit ihren Söhnen Leid und Tod entfliehen und ziehen in die fruchtbare Gegend östlich des Jordan nach Moab. Die Beziehung zwischen Israel und Moab war sehr wechselhaft. Das Volk Moab geht zurück auf Lot, den Neffen Abrahams. Nach dem Untergang Sodoms wurde Lot von seinen beiden Töchtern betrunken gemacht und zeugte mit ihnen in diesem Zustand zwei Söhne, Moab und Ben-Ammi. Einerseits stand somit das Volk Moab als Verwandtschaft Abrahams unter Gottes Schutz. Zugleich aber galt es als Sinnbild für Unzucht und Feindschaft. Denn es hatte Israel auf dessen Weg von Ägypten nach Kanaan die Versorgung verweigert und versucht, das Volk durch Bileam verfluchen zu lassen. Zudem hatte es Israel zu Unzucht und Götzendienst verleitet. Infolgedessen galt, dass kein Moabiter in die Gemeinde Gottes aufgenommen werden durfte. Ausgerechnet dorthin nun zieht die Familie, um als Fremde dort zu wohnen. Fremde meint damit einen Status als Schutzbürger mit begrenzten Rechten, ähnlich vielleicht unserer Duldung heute. Ihr Ziel ist das Fruchtland Moabs, doch dort holt das Leid sie ein. Elimelech stirbt und Naomi bleibt als Witwe mit ihren Söhnen Machlon und Kilion zurück. Mit diesem Status als ausländische Witwe hat sie es nicht leicht. Naomi aber scheint eine tatkräftige, entschlossene Frau zu sein. Und ihr Name, Naomi, bedeutet Lieblichkeit. Das bezieht sich nicht primär auf sie selbst, sondern es ist eine Kurzform und meint ursprünglich, Gott ist Lieblichkeit. An dieser Zusage scheint Naomi festzuhalten und so gibt sie nicht auf. Sie versuchen, ihre Position im Land zu verbessern, indem die Söhne moabitische Frauen heiraten. Für sie als Ausländer mit Flüchtlingsstatus dürfte das nicht leicht gewesen sein, ohne Familienoberhaupt und vermutlich ohne viel Besitz. Zudem klingen die Namen der Söhne nicht verheißungsvoll. Machlon bedeutet so viel wie Kränkling und Kilion Schwächling. Als Kinderarzt frage ich mich, ob das eventuell auf eine genetische Erkrankung hinweist. Bei der Wahl der Frauen wird Naomi eine wichtige Rolle gespielt haben. Und der weitere Verlauf zeigt, dass es hervorragende Frauen sind. Doch die Freude ist von kurzer Dauer. Machlon und Kilion sterben ohne Nachwuchs. Naomi hat erst ihre Heimat und nun ihre Familie verloren. Als Familie wollten sie Leid und Tod entfliehen und sind doch eingeholt worden. Damit scheint nun auch Naomis Tatkraft gebrochen. Ihr bleibt nur noch die Rückkehr nach Bethlehem, wo es wieder Brot gibt und wo sie unter dem Witwen- und Armenrecht Israels auf Schutz und Unterstützung hofft. Ruth und Orpa wollen sie begleiten, doch Naomi scheint sich in ihrem Leid zu verkriechen und zu isolieren. Sie versucht alles, um die beiden zurückzuschicken. Es ist unklar, ob dies Ausdruck ihrer Fürsorge für die beiden ist oder eher einem depressiven Rückzug entspringt, wie wir ihn von traumatisierten Menschen kennen. Ihre Aussage, mir täte es bitter leid um euch, kann auch übersetzt werden mit, mein Los ist zu bitter für euch. Mit anderen Worten, damit muss ich allein klarkommen. Von Gott erwartet Naomi in dieser Situation nichts mehr für sich. Nicht, dass sie ihren Glauben an Gottes Gegenwart verloren hätte. Sie nennt ihn noch Jahwe, Herr. Und sie spricht noch von ihm als dem Allmächtigen, Shaddai. Doch rechnet sie für sich selbst nicht mehr mit Gottes Güte. Mich hat die Hand des Herrn getroffen, sagt sie. Und sie gibt sich einen neuen Namen, Mara, die Bittere. Denn viel Bitteres hat der Allmächtige mir getan. Sie hat den Glauben an Gottes Lieblichkeit verloren und sagt, dass der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mir Schlimmes angetan hat. Ihre Wahrnehmung ist verzerrt und kreist nur noch um das Leid. Und wenn sie sagt, reich bin ich ausgezogen, aber mit leeren Händen hat der Herr mich heimkehren lassen, so vergisst sie, dass sie einst vor dem Elend geflohen war und dass sie zumindest eine treue Schwiegertochter mit nach Hause bringt. Für Naomi ist das Leid zur bestimmenden Größe ihres Lebens geworden. Und man kann es ihr kaum verdenken. Das Zweite, die Wirkung des Vorbildes. Ihr Name und das, was das Buch Ruth im Verlauf berichtet, zeigt, dass Noomi trotz aller Erschütterung, die sie erfährt, an Jahwe, dem Gott Israels, festhält. Auch der Name ihres Mannes ist ein klares Signal. Elimelech heißt, mein Gott ist König. Ohne dass dies ausdrücklich erwähnt wird, dürfen wir annehmen, dass die beiden und ihre Familie ihren Glauben auch in der Fremde gelebt haben. Denn während im Verständnis der Nachbarvölker Israels die Götter in der Regel an das Land gebunden waren, in dem sie verehrt wurden, ist Jahwe der Gott, der mitgeht. Das zeigt schon sein Name. Ich bin oder ich werde da sein, als der ich da sein werde. Er ist nicht gebunden an äußere Gegebenheiten oder an ein Land. Im Miteinander mit Noomi beginnt auch Ruth, diesen Gott kennenzulernen. Das zeigt Ruths Handeln im Laufe der Ereignisse. Für beide Schwiegertöchter wäre es leichter gewesen, nach dem Tod ihrer Ehemänner in Moab zu bleiben, anstatt mit Noomi nach Bethlehem aufzubrechen und dort als ausländische Witwen zu leben. Im Schoß ihrer Herkunftsfamilien und innerhalb der vertrauten Umgebung und des eigenen Sprach- und Kulturkreises noch einmal einen Mann zu finden, ist aussichtsreicher als in der Fremde. Dennoch hängen beide an Noomi und sind bereit, für sie alles hinter sich zu lassen. Erst nach eindringlichem Bitten kehrt Orpa um. Aber wie eng die Beziehung dieser Frauen miteinander ist, spricht viel über das Wesen dieser Frauen. Ruth aber ist nun fest entschlossen, nicht nur bei Noomi zu bleiben, sondern auch bei deren Gott. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott, hält sie Noomi entgegen und nennt dabei den Namen Jahwes. Wir wissen nicht, was Ruth schon vorher von Jahwe gehört und gewusst hat. Doch was sie inmitten aller Not, die der Familie widerfahren ist, an Glauben sieht und erfährt, bringt sie dazu, bei diesem Gott bleiben zu wollen. Noomis Glaube ist angefochten und erschüttert, aber er ist echt. Und das wirkt auch auf Ruth und erweckt in ihr ein Vertrauen zu diesem Gott. Das Dritte, die Folgen der Güte. Als Noomi sich von ihren Schwiegertöchtern verabschiedet, sagt sie, der Herr erweise euch Güte, wie ihr sie den Toten und mir erwiesen habt. Güte, hebräisch Hesed, ist ein Schlüsselwort im Buch Ruth. Hesed meint Güte, Erbarmen, Liebe und Verbundenheit. Die griechische Fassung des Alten Testamentes, die Septuaginta, die zur Zeit Jesu gebräuchlich war, verwendet hierfür das Wort Eleos, Barmherzigkeit. Eleos ist ein zentraler Begriff auch im Neuen Testament, denn Barmherzigkeit ist ein grundlegender Wesenszug Gottes. Darum sagt Jesus zu seinen Jüngern, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und er verheißt, dass die Barmherzigen Barmherzigkeit empfangen werden. Darum warnt auch der Jakobusbrief, Es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Diesen Stellenwert von Güte und Barmherzigkeit, Hesed oder Eleos, deutet schon das Buch Ruth an und dies gerade am Beispiel zweier moabitischer Frauen. Gott hat in seiner Güte allen Menschen die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, sagt das Buch Prediger. Im Grund unseres Herzens wissen wir, dass Gottes Gebote richtig sind und dem entsprechen, wie wir leben sollen. Das schließt Barmherzigkeit und Güte ein. An Ruth sehen wir im weiteren Verlauf der Erzählung, was Güte bewirkt. Zum einen in ihr selbst. Ruth wird als eine Frau gezeichnet, die geprägt ist von Demut, Zuwendung und Liebe. Das ist nicht verwunderlich, denn unser Handeln formt unseren Charakter. Indem Ruth Güte lebt, wächst in ihr die Güte. Doch die Folgen dieser Güte bleiben nicht auf Ruth beschränkt. Ihr Handeln trägt dazu bei, dass Naomi beginnt, statt ihres Elends Licht zu sehen und Hoffnung zu schöpfen. Die erfahrene Güte verändert Naomi. Doch nicht nur das. Ruth erlebt, wie sich Naomis einstiger Abschiedswunsch erfüllt: Der Herr erweise euch Güte. Sie, die mit dem niedrigsten Status als kinderlose moabitische Witwe nach Bethlehem kommt, steigt im Laufe der Ereignisse nicht nur in der Achtung der Menschen vor Ort. Durch Gottes wunderbare Fügung und infolge des damaligen Erb- und Verwandtenrechts wird sie zur Ehefrau des angesehenen Boas und zur Großmutter von König David. So wird ausgerechnet die Moabiterin zur Ahnherrin des Messias. Das ist kein Verdienst ihrer Güte, aber eine Folge. Ohne ihre Güte wäre sie gar nicht in diese Situation gekommen. Hinter den Ereignissen aber steht die viel größere Güte Gottes. Sie leuchtet im Buch Ruth immer wieder zwischen den Zeilen auf und sie mündet schließlich im Stammbaum Davids, der am Ende des Buches skizziert wird und weiterführt zum Stammbaum Jesu in Matthäus 1. Und dieser Stammbaum enthält viele Namen von Menschen mit gebrochenen Biografien, die Teil werden von Gottes Plan. So tief beugt Gott sich, um in Jesus mitten hineinzukommen in die Zerrissenheit dieser Welt. In Jesus, dem Messias, kommt die Güte und Barmherzigkeit hinab in die Niederungen dieser Welt und wird Mensch für uns und mit uns. Das Buch Ruth führt uns die Macht des Leides vor Augen, die uns so sehr treffen kann, dass unser Glaube im Kern erschüttert wird. Doch zeigt es auch, wie selbst solch ein erschütterter Glaube Menschen anrühren kann. Es zeigt, wie die Macht des Leides überwunden werden kann durch die Erfahrung der Güte Gottes und der Menschen. Und es zeigt, dass Gottes Güte mitten im Leid und durch das Leid hindurch zu seinem Ziel mit uns Menschen kommt. Gott kann verzweifelten Aufbruch in staunende Heimkehr verwandeln. Indem Ruth sich für diesen Gott entscheidet, findet sie Heimat bei Gott. Amen.